HR Info, der Tag in Hessen.
Mit Gabi Beck, hallo. Emotionale Momente, Gänsehautstimmung und eine Wundertüte voller Überraschungen. Mit diesen Versprechen will die Landesgartenschau in Fulda Besucher anlocken. Immerhin bietet die 7. Hessische Landesgartenschau auch insgesamt 1500 Veranstaltungen und natürlich viele Blumen und Gärten, verteilt auf 4 Flächen, die heißen Wasser, Genuss, Kultur und Sonnengarten. Was es sonst noch so gibt und wie die Eröffnung genau war, das berichtet unser Fulda-Korrespondent Daniel Kittner.
Um Punkt 14 Uhr ist es soweit. Die Landesgartenschau wird offiziell eröffnet, und zwar von Ministerpräsident Boris Rhein. Die beiden Geschäftsführer der Landesgartenschau sind zufrieden. Einer von ihnen ist Markus Schlag.
Das ganze Konzept mit den 4 Gärten ist auch nicht so üblich in der Form. Aber ganz besonders betreten wir Neuland mit der Gastronomie. Wir haben tatsächlich in allen Parkteilen regionale Gastronomen gewinnen können, die ein ganz ausgezeichnetes Angebot machen an Speisen, an Atmosphäre, an Aufenthaltsqualitäten. Da heben wir uns, glaube ich, schon sehr auch von anderen Gartenschauen ab.
Fuldas Oberbürgermeister Heiko Wingenfeld ist ebenfalls gut gelaunt.
Mein besonderer Tipp ist der neu gestaltete Tiergarten. Das ist eine Begegnungsstätte für Mensch und Tier, lädt zum Verweilen und zum Austausch ein. Das würde ich besonders empfehlen, ein Ort der Begegnung, Bildung und des Genießens.
1994 hat Fulda bereits die erste hessische Landesgartenschau ausgetragen. Damals wurde viel Neues geschaffen, unter anderem das Areal rund um das Umweltzentrum. Und auch diesmal werden die Fuldaer langfristig profitieren, sagt Geschäftsführer Markus Schlag.
Wir werden überwiegend das Gelände, so wie Sie es heute erleben, auch nach der Gartenschau so erhalten. Natürlich werden die verschiedenen Ausstellerbereiche rückgebaut. Wir werden auch die Schaugärten der Landschaftsgärtner rückbauen. Aber viele von unseren Mottogärten zum Beispiel, der Städtepartnergarten, der Garten der Staudenfreunde, die werden erhalten bleiben. In der heutigen Zeit spielt eben Nachhaltigkeit noch eine viel größere Rolle, als in 94 eigentlich, ohne dass dieser Begriff schon aktuell war, auch schon gemacht wurde.
Mit 42 Hektar ist es die bisher größte hessische Landesgartenschau. Und in den nächsten 164 Tagen haben Besucher genug Zeit, die 4 Gartenteile Wasser, Genuss, Kultur und Sonne zu erleben.
Ein Blütenmeer und viel Kultur, das verspricht unter anderem die Landesgartenschau, die in Fulda eröffnet hat. Daniel Kittner hat uns einen Eindruck vermittelt. Und wir kommen zu einem weiteren Fest der Hessen. Der Hessentag nämlich, der findet in diesem Jahr in Pfungstadt statt. Allerdings galt es gerade noch, einen finanziellen Engpass zu überbrücken, denn der geplante Hessentag, der im Juni beginnt, ist teurer geworden als gedacht. Raphael Stübig über die Highlights des Programms.
Ausstellungen, Theater, Mitmachaktionen, Naturerlebnisse, Konzerte und zum Abschluss ein großer Festumzug. Über 1200 Programmpunkte wird es geben, verteilt auf 10 Veranstaltungstage.
Ich freue mich am meisten darauf, dass wir wieder als Menschen zusammenkommen. Wir haben 3 Jahre lang durch die Pandemie keine menschlichen Kontakte gehabt und der Hessentag führt zusammen. Es ist ein integratives Fest im weitesten Sinne. Es kommen Menschen zusammen und darauf freue ich mich als Mitglied der Landesregierung am allermeisten.
Sagt Axel Wintermeyer, Chef der Hessischen Staatskanzlei. Im Treffpunkt Hessen wird die Landesregierung auch wieder tiefe Einblicke in ihre Arbeit geben.
Und wir werden wieder diese wunderbare Ausstellung Natur auf der Spur haben, um Menschen halt eben auch an natürliche Lebensgrundlagen noch zusätzlich heranzuführen. Es gibt Anschauungsunterricht hier und vielleicht machen wir Menschen Lust darauf, auch mitzumachen.
Mitmachaktionen und viel zum Entdecken und Erleben, das wird es auf der Hessentagstraße geben. Über 4 Kilometer zieht sich die Amüsiermeile mitten durch Pfungstadt und verbindet die Veranstaltungsorte. Im Festzelt und der Hessentagsarena treten Pop- und Rockgrößen auf wie Sarah Connor, Peter Maffay und die Band Silbermond.
Gib mir ein kleines bisschen Sicherheit in einer Welt, in der nicht sicher scheint.
Bis gestern Abend hatte der Hessentag noch auf der Kippe gestanden, wegen Mehrkosten von knapp 2 Millionen auf jetzt insgesamt fast 11 Millionen Euro. Nach einer hitzigen Sondersitzung stimmte die Mehrheit der Stadtverordneten dem satten Nachschlag aber dann doch zu. Erleichterung bei Bürgermeister Patrick Koch.
Ja gut, die Kostenentwicklung der letzten, 20 Monate sind ja jedem bekannt. Und das geht natürlich an einem Hessentag auch nicht vorüber. Dass das jetzt allerdings in der Dimension kam und in der Schnelligkeit, hat uns schon ein bisschen überrascht. Und natürlich ist es auch eine schwere Pille gewesen, die für die Stadtverordnetenversammlung zu schlucken war. Da habe ich auch Verständnis dafür. Trotzdem ist eine weise und vernünftige Entscheidung getroffen worden.
Somit steht dem 60. Landesfest, dem größten in ganz Deutschland, jetzt nichts mehr im Weg. Auch der Hessische Rundfunk wird dabei wieder stark vertreten sein und täglich live aus dem HR-Treff senden, sagt Martin Lauer aus der Programmdirektion.
Angefangen von Hallo Hessen, werktäglich live von dort. Wir haben eine Hessenschau von dort. Wir machen alle Wetter von dort. Und wir haben natürlich auch wieder das dollste Dorf. Da freuen wir uns sehr drauf, dass wir da wieder auf dem Hessentag das Finale haben.
Das Online-Voting für die vier Finalisten beginnt heute Abend. Das komplette Programm für den Hessentag, das gibt's erstmals nur in digitaler Form auf einer App. Los geht der Hessentag am 2. Juni.
Der Hessentag in Pfungstadt vom 2. bis zum 11. Juni. Raphael Stübeck hat durch den Veranstaltungskalender geblättert. Der Gießener Energieversorger Rot Energie will an der Frankfurter Borsigallee den Dieselersatzkraftstoff HVO 100 verkaufen. Modernere Dieselmotoren kommen mit dem überwiegend aus organischen Abfällen gewonnenen Sprit sehr gut klar. Und mit diesem E-Fuel lässt sich auch der CO2-Ausstoß gegenüber fossilem Diesel um bis zu 90% reduzieren. Trotzdem hat das Regierungspräsidium Darmstadt den Verkauf an Hessens erster Öko-Diesel-Tankstelle erstmal verboten. Wolfgang Hettfleisch hat die ganze Geschichte.
Vielleicht würde die Kundschaft an der Zapfsäule mit dem auffälligen grünen Design ja Schlange stehen, aber die Anzeige für Menge und Preis ist mit einem Zettel überklebt worden. Da steht Zapfsäule außer Betrieb. Das Regierungspräsidium Darmstadt hat dem Gießener Energieversorger Roth untersagt, an seiner Tankstelle in der Frankfurter Borsigallee einen umweltfreundlichen Kraftstoff für Dieselmotoren zu verkaufen. Roth-Marketingchef Kim Backhaus holt tief Luft.
Dass man sich jetzt in Hessen hier so querstellt, hatten wir nicht erwartet. In anderen Bundesländern ist ein Verkauf unter Auflagen erlaubt. In Nordrhein-Westfalen interessiert es keinen, der Kraftstoff ist frei zu tanken. In Kiel haben wir einen Kollegen, der jetzt zwei Zapfsäulen mit HVO eröffnet hat. Und ich kann nicht verstehen, warum man hier noch auf Zeit spielt und versucht, Klimaschutz zu verhindern.
HVO 100, so heißt der Stoff, um den es Streit gibt. Er ist klar wie Wasser und riecht deutlich dezenter als herkömmliches Diesel. Mit diesem Kraftstoff will die Firma Roth dabei helfen, den Ausstoß von Treibhausgasen zu senken. Denn wer seinen Selbstzünder mit etwas antreibt, das in seiner ursprünglichen Form vielleicht mal in der Fritteuse einer Pommesbude geschwommen ist, fährt Backhaus zufolge fast CO2-neutral.
Wir reden hier von einer Untergattung der E-Fuels, den sogenannten Refuels, wo pflanzliche Abfallstoffe, tierische Abfallstoffe, alte Pflanzenöle dehydriert werden. Und dementsprechend erhält man dann synthetischen Diesel, der 1:1 in jedem Dieselmotor zu fahren ist.
Die Autos mucken nicht, dafür aber die ordnungsgemäß informierten Behörden. Eigentlich sollte der umweltfreundliche Dieselersatz in Frankfurt schon seit 2 Wochen aus der Zapfpistole schießen. Doch das zuständige Regierungspräsidium in Darmstadt hat das verhindert und erklärt schriftlich:
Die Anfrage befindet sich in der Prüfung. Wir bewegen uns bei dieser Prüfung in dem vom Bund vorgegebenen gesetzlichen Rahmen.
Das bedeutet, die private Dieselkundschaft bleibt erstmal außen vor. Geprüft wird, ob etwa Linienbusse oder die Laster der Müllabfuhr schon mit der Dieselalternative betankt werden dürfen. Auch das hessische Umweltministerium nimmt schriftlich Stellung und unterstreicht:
Bis zu einer gesetzgeberischen Klarstellung ist die Nutzung der in Rede stehenden Kraftstoffe nur unter engen Voraussetzungen zu Forschungs- und Erprobungszwecken erlaubt.
Das ist wahlweise sehr korrekt oder kleinkariert. Der Bundestag hat am 1. März beschlossen, eine Gruppe neuer Kraftstoffe zuzulassen, zu der auch HVO 100 gehört. Zeitnah soll das geschehen, wird es aber wohl nicht. Erst muss eine Verordnung geändert werden. Und das bedeutet, dass es in Frankfurt wohl erst Ende des Jahres heißen wird: freie Fahrt dank Frittenfett. Im Hintergrund geht's dabei wohl auch um politische Überzeugungen. Im Frankfurter Industriepark Höchst entsteht gerade Deutschlands größte Produktionsanlage für E-Fuels. Vor einer Woche war erst der Spatenstich. Hessens grüner Verkehrsminister Tarek Al-Wazir lobte die Technologie ausgiebig, sagte aber auch:
Es ist alles wie immer eine Frage der Effizienz und der besten Lösung. Und die Herstellung dieser E-Fuels ist einfach so ungefähr 7-mal energieintensiver, als wenn ich den Strom in der Batterie benutzen kann. Und deswegen ist es auch teurer im Ergebnis. Und deswegen muss man es da konzentrieren, wo es keine Alternative gibt.
Gemeint sind zum Beispiel Flugverkehr und Schifffahrt. Auf der Straße setzen die Grünen voll und ganz aufs E-Auto.
Ökodiesel ist in Frankfurt verboten. Wolfgang Hettfleisch hatte die Hintergründe. Immer mehr Menschen in Deutschland schaffen sich einen kleinen Waffenschein an. Es wird, so scheint es, im Privaten aufgerüstet. Die Wiesbadenerin Cemil Şahin interessiert sich ebenfalls für Waffen, allerdings aus künstlerischer Sicht. Sie ist die Künstlerin hinter der Ausstellung Gewehr im Schrank, Rifle in the Closet, im Nassauischen Kunstverein in Wiesbaden. Kunst und Waffen, passt das zusammen? Meine Kollegin Antonia Troschke berichtet.
Auf dem knarzenden Altbauboden klebt in Großbuchstaben ein Teil des bekannten Rütli-Schwurs von Wilhelm Tell.
Wir wollen trauen auf den höchsten Gott und uns nicht fürchten vor der Macht der Menschen.
Die leuchtend blaue Bodenbeklebung im ersten Stock des Nassauischen Kunstvereins Wiesbaden ist Teil der Rauminstallation Gewehr im Schrank, Rifle in the Closet von Cemil Şahin. Die Künstlerin setzt sich mit der Ästhetik der Militarisierung westlicher Gesellschaften auseinander, im Speziellen mit der Schweiz.
Weil die Schweiz das Land in Europa ist, das pro Kopf einfach die meisten Waffen hortet. Die Schweiz hat ja auch die meisten Bunker in Europa. Und weil ja viele die Schweiz als neutrale Schweiz sehen, in der alles nur so schön ist, Schokolade, Landschaften, Sonnenuntergang, bisschen Spätzle, aber welche Militarisierung dahinter einfach stattfindet oder stattgefunden hat und in welchem Kontext die Schweiz sich da bewegt, das war mir sehr wichtig, das einfach zu setzen.
Cemil Şahins multimediale Ausstellung umfasst drei Räume. Şahin kombiniert Fotografien, historische Aquarelle und Zitate aus einem Schweizer Soldatenbuch.
Unser Grundsatz: auf jedes Hindernis Feuer.
Aus mehreren Lautsprechern dröhnt eine KI-generierte Stimme durch die Ausstellungsräume. Sie verschmilzt mit Original-Videomaterial des Schweizer Militärs. Zu sehen sind Kriegsszenarien, durchflochten von bunten KI-generierten Kriegsbildern der Künstlerin.
Die Landschaft verändert sich. Man hört ein dumpfes Krachen von den Bergen. Schatten von Wolken laufen in die Gegend.
Ich vertrete wirklich die Ansicht, dass man Kunst wieder zurück in die Realität bringt oder auch dahin, wo es sehr viele Menschen erreicht, weil sonst hat es meiner Meinung nach keinen Sinn, wenn man es in so einem luftleeren Raum, abgetrennt von Gesellschaften, ausstellt oder macht. Und ich bin ja auch selber nicht aus so einem Kunsthaushalt, gar nicht, sondern entgegengesetzt.
Şahin wurde 1990 in Wiesbaden geboren, zog als Teenagerin nach London, wohnt inzwischen in Berlin. Ihre Romane Taxi und Alle Hunde sterben wurden hoch gelobt und Şahin als Künstlerin mehrfach ausgezeichnet. Kuratorin Elke Grun wollte Cemil Şahin bereits mehrfach als Künstlerin gewinnen. Jetzt hat es erstmals geklappt.
Also Cemiles Arbeit ist ja immer sehr aktuell an historischen oder auch gesellschaftspolitischen Ereignissen dran. Und das ist einfach, glaube ich, im Moment eins der brennendsten Themen für uns alle.
Cemil Şahin zeigt klug die Verschmelzung von historisch-politischen Aspekten im Themenfeld der Ästhetik. Ausgangspunkt ihrer Recherche für die Ausstellung war die Auseinandersetzung mit dem Vertrag von Lausanne in der Schweiz. Dort wurden vor genau 100 Jahren unter anderem die Landesgrenzen der modernen türkischen Republik festgelegt. Heute ist die Stadt Lausanne vor allem für eines bekannt, als Produzent für Kampfdrohnen.
Waffen im Visier der Künstlerin Cemil Şahin, eine Ausstellung im Wiesbadener Nassauischen Kunstverein. Antonia Troschke hat sie gesehen und das war der Tag in Hessen mit Gabi Beck. Die Sendung finden Sie auch immer auf hessenschau.de.